Willkommen zu unserer Auseinandersetzung. Heute geht es um das Xiaomi 15 Ultra, ein Smartphone, das ja mit seiner Kamera und Leistung für ordentlich Aufsehen sorgt und naja, hohe Erwartungen weckt.
Genau, und wir wollen heute mal der Frage nachgehen, ist dieses Gerät wirklich die Speerspitze der Smartphone-Entwicklung, wie es oft dargestellt wird, gerade wegen dieser Kamera, oder gibt es vielleicht doch, sagen wir mal, zu viele Kompromisse beim Design, bei der Software, vielleicht sogar bei der Videoqualität oder eben beim Preis, die diesen Anspruch dann doch relativieren?
Das ist die Kernfrage, ja. Unsere Diskussion basiert dabei auf den Analysen und Tests, die zu diesem Gerät vorliegen. Ich werde argumentieren, dass das Xiaomi 15 Ultra dank seiner Fotokamera und, na klar, der generellen Performance tatsächlich als führendes Flaggschiff gelten kann.
Und ich vertrete die Gegenposition. Trotz unbestreitbarer Stärken sehe ich doch signifikante Nachteile. Bei der Handhabung zum Beispiel, der Software, den Videos und nicht zuletzt dem Preis. Das alles verhindert für mich, dass man es als das unumstritten beste Gesamtpaket bezeichnen kann.
Ultratechnologisch echt ein Sprung nach vorn und das Herzstück ist also ganz klar die Kamera. Wir haben hier diesen riesigen 1 Zoll Hauptsensor, den Sony LYT950. Das ist nicht nur irgendein Sensor, das ist aktuell einer der größten und fortschrittlichsten auf dem Markt. Gepaart mit der Leica-Kooperation, die ja mehr als nur ein Logo ist, das sieht man in den Farbprofilen und, naja, der gesamten Bildanmutung. Und dann diese Objektivvielfalt. Ein 200-Megapixel-Periskop-Tele von Samsung mit 4,3-fachem optischen Zoom, das auch digital noch enorme Reserven bietet. Und ein 50-Megapixel-Ultraweitwinkel. Das Ergebnis sind Fotos von einer Qualität, die man so bei Smartphones echt selten sieht. Die Detailtiefe ist beeindruckend, auch bei wenig Licht, also im sogenannten Lowlight, liefert es richtig ab. Das Bokeh, also die Hintergrundunschärfe, wirkt durch den großen Sensor sehr natürlich, fast schon wie bei einer Systemkamera. Und es ist unglaublich vielseitig, man kann sogar mit dem Teleobjektiv tolle Makroaufnahmen machen. Viele Berichte nennen es ja nicht umsonst potenziell das beste Kamerasmartphone für Fotos. Aber es ist ja nicht nur die Kamera. Die Leistung ist mit dem Snapdragon 8 Elite, dem aktuell schnellsten Chip für Android-Geräte, satten 16 GB schnellem LPDDR5X-Arbeitsspeicher und dem neuesten UFS 4.1-Speicher absolut auf Top-Niveau. Da läuft alles flüssig. Apps starten sofort. Das Display ist ebenfalls herausragend. 6,73 Zoll WQHD-Plus-Auflösung, also gestochen scharf, AMOLED-Technologie für perfekte Schwarzwerte und dank LTPO passt sich die Bildwiederholrate von 1 bis 220 Hertz dynamisch an, was Akku spart. Und es wird extrem hell, bis zu 3200 Nits in der Spitze, was bedeutet, dass man auch bei direktem Sonnenlicht alles gut erkennt. Dazu kommen schnelles Laden, 90 Watt mit Kabel, 80 Watt kabellos, ein schneller Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display und standardmäßig 512 GB Speicher. Also für mich ist das ein Flaggschiff ohne Wenn und Aber.
Ich verstehe die Begeisterung für die Hardware, wirklich. Aber ich sehe das doch etwas differenzierter. Fangen wir bei der Kamera an, die du so lobst. Ja, die Fotos können beeindruckend sein, aber ist sie wirklich perfekt? Viele Tests berichten von sichtbaren Farbinkonsistenzen zwischen den Objektiven. Ein Foto mit der Hauptkamera kann eben andere Farben zeigen als eines mit dem Tele- oder Ultraweitwinkel, aufgenommen unter gleichen Bedingungen. Das stört den Gesamteindruck schon, finde ich. Auch die Leica Farbmodi, Authentic und Vibrant, sind, naja, Geschmackssache. Selbst der Authentic-Modus, der ja eigentlich neutral sein soll, neigt laut einiger Analysen zu einer gewissen Übersättigung oder einem warmen Weißabgleich mit leichtem Rotstich. Das ist halt nicht jedermanns Sache und widerspricht ja dem Anspruch der Authentizität. Und dann der große Knackpunkt, die Videoqualität. Hier fällt das Xiaomi 15 Ultra im Vergleich zur eigenen Fotoqualität, aber eben auch zur Konkurrenz von Apple oder Samsung deutlich ab. Egal ob Stabilisierung, Detailzeichnung bei Schwenks oder die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, da ist doch noch viel Luft nach oben. 8K-Video hin oder her, die grundsätzliche Qualität überzeugt einfach nicht durchgehend. Und eine 32-Megapixel-Frontkamera ohne Autofokus ist für ein Gerät dieser Preisklasse also Ehrlich, schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Dann komme ich zur Ergonomie und zum Design. Du sagst Flaggschiff ohne Wenn und Aber. Ich sage, schwer und unhandlich. Fast 230 Gramm Gewicht und über 9 mm Dicke sind schon eine Ansage. Dazu kommt diese enorme Kopflastigkeit durch das riesige Kameramodul, das fast 6 mm aus dem Gehäuse ragt. Dieser Buckel ist nicht nur optisch dominant, er stört im Alltag massiv. Man tippt ständig dagegen, verschmiert die Linsen und das Handy liegt einfach nicht gut in der Hand. Einige Tester sagen klar, dass kantigere Designs wie die von Samsung deutlich griffiger sind. Und dieses Klappern der Kameraeinheit, wenn man das Handy bewegt, das mag technisch bedingt sein durch die optische Bildstabilisierung, okay, aber es fühlt sich bei einem 1500-Euro-Gerät einfach nicht wertig an. Bei der Software HyperOS gibt es Lichtblicke, klar, aber eben auch Schatten. Vorinstallierte Apps, die man nicht unbedingt braucht, sogenannte Bloatware. Datenschutzbedenken bei einigen System-Apps, die viele Berechtigungen fordern oder Werbung anzeigen. Der Zwang zu einem Xiaomi-Account für manche Funktionen, insbesondere bei den KI-Features, die übrigens auch noch nicht ganz das Niveau von Google oder Samsung erreichen sollen. Die Update-Politik ist zwar besser geworden, 4 Android-Versionen, 6 Jahre Sicherheitspatches, aber Google und Samsung bieten hier mit 7 Jahren einfach mehr. Punkt. Und ja, es gibt glaubhafte Berichte über thermische Probleme. In Stresstests wie 3D Mark bricht das Gerät wegen Überhitzung ab und drosselt die Leistung merklich. Das mag im Alltag selten passieren, aber es zeigt eine Schwachstelle in der Kühlung. Und der Preis von 1499 Euro UVP. Das ist eine Menge Geld. Gerade weil Xiaomi im absoluten Premium-Segment halt noch nicht das Standing von Apple oder Samsung hat. Und nicht zu vergessen, der Akku in der EU-Version ist mit 5410 mAh kleiner als in China mit 6000 mAh. Das sind doch eine ganze Reihe an Kompromissen, findest du nicht?
Das sind valide Punkte, keine Frage. Aber ich würde die Gewichtung anders setzen. Lass uns nochmal auf die Kamera eingehen. Du sprichst von Inkonsistenzen und der Videoqualität. Ich sehe vor allem die fotografischen Möglichkeiten, die hier geboten werden. Die Qualität der Fotos, diese Detailfülle selbst in dunklen Ecken, das cremige Bokeh durch den großen Sensor, das ist auf einem Niveau, das vor wenigen Jahren bei Smartphones undenkbar war. Die Flexibilität ist enorm. Man hat einen hervorragenden Ultraweitwinkel, eine exzellente Hauptkamera und 2 Teleoptionen mit dem 200-Megapixel-Sensor, die auch bei starker Vergrößerung noch Details liefern, wo andere längst nur noch Pixelmatsch zeigen. Die Makrofähigkeit der Teleobjektive ist ein echter Bonus für kreative Aufnahmen. Und die Leica Lux. Ja, sie sind ein Stilmittel, eine Interpretation der Realität, aber sie geben den Bildern einen Charakter, der sich doch wohltuend vom oft sterilen Einheitslook anderer Smartphones abhebt. Wer absolute Neutralität will, kann ja immer noch im Pro-Modus fotografieren und selbst entwickeln. Viele Fotografen und Tester sind schlichtweg begeistert von den Ergebnissen direkt aus der Kamera. Da darf man die Schwächen im Videobereich meiner Meinung nach nicht überbewerten, wenn der Fokus klar auf der Fotografie liegt.
Aber ist dieser Fokus auf Fotografie nicht eine zu starke Einschränkung für ein Gerät, das als bestes Smartphone gelten will? Ein Top-Flaggschiff sollte doch in allen Kameradisziplinen überzeugen. Und Video gehört heute doch essentiell dazu. Wenn ich 1500 Euro ausgebe, erwarte ich auch bei Videos Spitzenklasse. Und die liefert das Xiaomi 15 Ultra laut vieler Berichte eben nicht.
Naja, Spitzenklasse ist vielleicht übertrieben, aber...
Bilder flach macht oder die Farben zwischen den Linsen springen, dann zeigt das doch, dass die Abstimmung zwischen der potenten Hardware und der Software noch nicht perfekt ist. Das kann frustrierend sein. Und die schwache Frontkamera ohne Autofokus bleibt ein Ärgernis für Vlogger oder Selfie-Fans. Die Leica Lux als reines Stilmittel zu sehen, greift auch zu kurz. Im Automatikmodus sind sie nun mal da. Nicht jeder will oder kann ständig in den Pro-Modus wechseln. Wenn der Authentic Look eben nicht authentisch neutral ist, dann ist das doch irreführend. Die Kamera ist stark, ja, aber sie ist eben nicht der unfehlbare Überflieger, zu dem sie manchmal gemacht wird. Sie hat klare Stärken, aber eben auch ebenso klare Schwächen.
Okay, lassen wir die Kamera mal kurz beiseite und schauen auf die Leistung. Du hast die thermischen Probleme in Benchmarks angesprochen. Aber mal ehrlich, wie relevant ist das für den Alltag der meisten Nutzer? Der Snapdragon Ike Elite, die 16 GB RAM, der UFS 4.1 Speicher, das ist eine Kombination, die Performance im Überfluss liefert. Im täglichen Gebrauch, beim Starten von Apps, beim Wechseln zwischen Anwendungen, selbst bei anspruchsvollen Spielen läuft dieses Gerät absolut flüssig und schnell. Man stößt praktisch nie an Leistungsgrenzen. Diese Benchmark-Drosselung tritt unter Extremszenarien auf, die im normalen Gebrauch, naja, kaum vorkommen. Die gefühlte Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit ist exzellent. Und das ist es doch, was für die Nutzererfahrung zählt. Die Hardwarebasis ist hier absolut top und, ich würde sagen, zukunftssicher.
Zukunftssicher auf dem Papier, ja. Aber was nützt mir die theoretische Spitzenleistung, wenn das Gerät unter bestimmten Bedingungen und das muss nicht nur der Benchmark sein, das kann auch eine längere 4K-Videoaufnahme im Sommer sein, spürbar warm wird und die Leistung reduziert. Die Berichte über das Abbrechen von Stresstests wegen Überhitzung sind ja kein Einzelfall. Das deutet doch auf ein grundlegendes Problem bei der Wärmeabfuhr hin, das Xiaomi offenbar immer noch nicht vollständig im Griff hat. Und ob dieser UFS 4.1-Speicher, der ja nur marginal schneller ist als der weit verbreitete UFS 4.0, im Alltag wirklich einen spürbaren Unterschied macht, also das wage ich zu bezweifeln. Das ist eher Marketing-Bingo. Die Leistung ist gut, keine Frage, aber sie ist eben nicht unter allen Umständen stabil abrufbar. Und das ist für ein Flaggschiff dieser Preisklasse ein Kritikpunkt. Die Kühlung scheint da der Flaschenhals zu sein.
Kommen wir zum Design. Du kritisierst die Handhabung scharf. Ich sehe hier aber auch eine bewusste Designsprache, die sich an klassischen Kameras orientiert, eben an Leica. Hochwertige Materialien wie der Aluminiumrahmen, die Optionen mit Glasfaser oder Kunstleder auf der Rückseite, die präzise Verarbeitung, das vermittelt schon einen Premium-Eindruck. Es ist kein Allerweltsdesign, es hat Charakter. Und die sehr schmalen Ränder um das leicht gewölbte Display sorgen für ein tolles, ja, immersives Seherlebnis. Man hat fast das Gefühl, nur Bildschirm in der Hand zu halten. Das Design unterstreicht den Fokus auf die Kamera und wirkt gleichzeitig edel.
Edel vielleicht, aber eben auf Kosten der Praktikabilität. Ich bleibe dabei. Die Ergonomie ist ein massives Problem. Größe, Gewicht und dieser dominante Kamerabuckel machen die einhändige Bedienung schwierig und das Halten unsicher. Man lebt ständig mit der Angst, dass es einem aus der Hand rutscht oder man die Linsen verschmiert. Das ist im Alltag einfach nervig. Und das von dir erwähnte immersive Seherlebnis durch das gebogene Glas hat ja auch Nachteile. Fehleingaben am Rand, höhere Reparaturanfälligkeit. Dass die Kameraeinheit dann auch noch hörbar klappert, wenn man das Handy schüttelt, mag technisch und bedenklich sein, aber es passt einfach nicht zum Premium-Anspruch und weckt doch Zweifel an der Robustheit. Design ist mehr als nur Optik, es ist auch Haptik und Nutzbarkeit. Und da opfert Xiaomi meiner Meinung nach zu viel für den Kameralook. Andere Hersteller zeigen ja, dass man leistungsstarke Kameras auch eleganter und ergonomischer integrieren kann.
Letzter Punkt, Software, Ökosystem und Preis. Auch bei der Software sehe ich positive Entwicklungen. HyperOS läuft sehr flüssig, Xiaomi hat die Update-Geschwindigkeit für Flaggschiffe spürbar verbessert, das Android 15 Update kam ja relativ zügig. Das System bietet viele Anpassungsmöglichkeiten, gerade beim Sperrbildschirm, was viele Nutzer mögen. Und man muss das große Xiaomi-Ökosystem berücksichtigen. Wer bereits andere Xiaomi-Produkte nutzt, profitiert natürlich von der Integration.
Das Ökosystem ist ein Punkt, klar, aber die Software selbst bleibt ein zweischneidiges Schwert. Ja, es läuft flüssig, aber die Bloatware ist immer noch präsent. Die Datenschutzthematik mit Werbung in System-Apps und dem Sammeln von Daten bleibt ein Kritikpunkt, auch wenn man vieles deaktivieren kann. Der Accountzwang für KI-Funktionen ist ärgerlich und diese KI-Funktionen selbst, eine Mischung aus Google Gemini und Xiaomis eigener Hyper-AI, sind laut Tests eben noch nicht so ausgereift wie bei der Konkurrenz. Die Update-Garantie ist kürzer, das habe ich schon erwähnt. Und was mir auch fehlt bei einem solchen High-End-Gerät? UWB, also Ultra-Wideband, das ist eine Technologie für präzise Nahbereichsortung, nützlich für digitale Autoschlüssel oder das Finden von Trackern. Das bieten Konkurrenten in dieser Preisklasse längst. All das, die Softwarekompromisse, die kürzere Update-Garantie, das fehlende UWB, muss man eben in Relation zum Preis sehen. Und 1499 Euro UVP sind einfach sehr ambitioniert. Auch wenn der Straßenpreis vielleicht fällt, es bleibt ein teures Vergnügen, bei dem man eben nicht das Rundum-Sorglos-Paket bekommt, das man vielleicht erwartet.
Fassen wir also zusammen.
Aus meiner Sicht setzt das Xiaomi 15 Ultra mit seiner Kamera insbesondere in der Fotografie neue Maßstäbe. Es liefert Bilder von außergewöhnlicher Qualität und Vielseitigkeit. Gepaart mit der absoluten Spitzenleistung bei Prozessor, Speicher und Display ist es ein technologisches Kraftpaket. Für alle, die den Fokus klar auf die bestmögliche Smartphone-Fotografie legen, ist es trotz kleinerer Schwächen in anderen Bereichen eine herausragende Wahl und ein echtes Flaggschiff. Das zeigt, was heute möglich ist.
Mein Fazit fällt da kritischer aus. Die Fotokamera ist zweifellos eine Stärke, ja. Aber die signifikanten Kompromisse bei der Handhabung durch das klobige Design und diesen riesigen Kamerabuckel, die spürbaren Schwächen bei der Videoqualität, die Inkonsistenzen bei der Software und nicht zuletzt der sehr hohe Preis verhindern, dass ich das Xiaomi 15 Ultra als das unangefochten beste Gesamtpaket sehen kann. Es gibt starke Konkurrenten, die vielleicht nicht in jedem Fotodetail mithalten, aber insgesamt ein, sagen wir, ausgewogeneres, ergonomischeres und oft auch preislich attraktiveres Paket bieten.
Es zeigt sich also, dass die Bewertung stark von den persönlichen Prioritäten abhängt. Wer die ultimative Fotokamera sucht und bereit ist, dafür andere Kompromisse in Kauf zu nehmen, der könnte hier sein ideales Gerät finden.
Wer aber ein Allround-Talent ohne gravierende Schwächen bei Ergonomie, Video oder Software sucht und vielleicht auch Wert auf Langzeit-Updates legt, der sollte sich die Alternativen eben ganz genau ansehen. Die verfügbaren Analysen und Tests liefern dafür eine hervorragende Grundlage und laden dazu ein, sich noch tiefer mit den Details zu beschäftigen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.